HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Ein großer Teil der Mobilität der Zukunft wird klein und elektrisch.
Opel wird vollständig elektrisch. In Europa werden wir schon ab 2028 ausschließlich Elektrofahrzeuge anbieten.
Nach meiner Einschätzung gibt es im Pkw-Bereich eine Zukunftsstrategie und die heißt voll elektrisch.
E-Mobility has won the race.
Wir wissen, dass tagtäglich 30 Millionen Pkw-Fahrten unter 2 Kilometer sind und weitere 30 Millionen Fahrten unter 5 Kilometern.
Wenn E-Scooter einen größeren Anteil an Kurzstreckenfahrten mit dem Auto ersetzen, dann können sie aus unserer Sicht ein sinnvoller Baustein auch kommunaler Verkehrskonzepte sein.
Wo die E-Autos schlechter abschneiden, sind die Rohstoffe. Für die Batterien braucht man zum Beispiel Lithium, Nickel und Kobalt. Deren Förderung kann schlimme Folgen für Mensch und Umwelt haben.
Autos und vor allen Dingen Verbrenner haben in den Städten keine Zukunft.
Elektrisch wird's und klein. Das war auch mal anders auf der IAA.
Vorbei die Zeit der Cadillacs. Auf der IAA in München rollt die Zukunft. Zwar ist immer noch dort am meisten los, wo auch die meisten PS zu bestaunen sind, aber die Zeiten, in denen leicht bekleidete Hostessen übers Chrom wischten und die Hersteller die Muskeln spielen ließen, sind vorbei. Die Branche gibt sich geläutert und gelobt grüne Besserung. Und auch die Kanzlerin beteuerte bei ihrem Besuch in München, die Autoindustrie sei nicht per se Teil des Klimaproblems, sondern ein zentraler Teil der Lösung. Da soll nun also der Elektroantrieb den Pkw in eine klimaneutrale Zukunft führen. Kaum ein Hersteller bringt überhaupt noch klassische Verbrennermodelle mit nach München. Überall prangen dem Besucher dutzendfach Schlagworte entgegen wie Sustainability, Nachhaltigkeit oder Mobility. Aber können die ihr Versprechen auch halten? Stromer als Vorzeigewagen, Autofahren ohne schlechtes Gewissen? Sind Pkw schon alleine deshalb in Ordnung, weil sie keinen Auspuff haben? Oder ist das Augenwischerei und die ganzen Elektrogerätschaften, die jetzt schon auf unseren engen Straßen unterwegs sind, bringen einfach nur neuen Stress, Verteilungskämpfe, endlose Subventionen für wenig Klimaeffekt? Was wäre denn ein echtes Zukunftskonzept für das Unterwegssein? Fragen, die uns heute Abend beschäftigen in HR2 Kultur, der Tag, E-Mobilität. Eine Mogelpackung, wollen wir wissen? Eine Mobilität, die übrigens genauso viele Feindbilder kennt wie die klassische Verbrennerwelt. Nun sind das nicht mehr nur die SUVs, sondern zum Beispiel auch E-Scooter, mit denen übermütige Jungs die Straßen unsicher machen. Für unseren Kollegen Thorsten Schweinhardt jedenfalls die Pest.
Irgendwas steht immer im Weg, wenn man als Blinder in der Stadt unterwegs ist. Werbetafeln, Baustellenschilder, Ausleger von LKWs oder das nervigste Hindernis aller Zeiten, Menschen. Seit ein paar Jahren hat der urbane Hindernisparcours was Neues, besonders Tückisches zu bieten, E-Scooter. Die klimafreundlichen Roller stehen oder liegen überall durch die Gegend. Bevorzugt platziert werden sie mitten auf dem Gehweg. Man haut sich an ihnen das Bein blutig, rammt sich Teile in den Bauch oder fällt mit Schwung über sie drüber. Gerade liegende E-Scooter sind regelrechte Fußangeln. Bereits in mehreren Fällen haben sich blinde Fußgänger bei dem Sturz über einen E-Scooter verletzt, teils auch schwer. Manche Helden der E-Mobilität parken den E-Scooter so, dass man, um vorbeizukommen, auf die Straße wechseln muss. Nicht die beste Idee, wenn man nichts sieht. Ganz ehrlich, wer seinen E-Roller so gedankenlos abstellt, kann sich von mir aus sein ganzes wokes Öko-Bewusstsein nachhaltig an den recycelbaren Hut stecken. Noch gefährlicher als E-Scooter sind für Blinde die E-Autos. Der Grund: die Elektromotoren sind so leise, dass sie praktisch unhörbar sind. Im normalen Verkehrsfluss werden sie von Verbrennungsmotoren völlig übertönt. Man hört die E-Autos eigentlich nur, wenn es ringsherum ganz still ist. Aber wann herrscht an einer Straße in der Stadt schon mal völlige Ruhe? Und selbst dann erreicht das Geräusch erst ganz spät meine Ohren. Zu spät. Habe ich mich da schon zur Überquerung der Straße entschieden, dann gute Nacht. Auch auf E-Bikes trifft das übrigens zu, wobei Fahrräder schon immer viel leiser waren als Autos und daher schwerer zu orten. Prinzipiell habe ich nichts, gar nichts gegen leise Elektrogeräte. Im Gegenteil, Staubsauger, die nicht mehr in den Ohren dröhnen, sind toll. Genau wie der flüsterleise Laptop, der endlich nicht mehr klingt, als würde sich jemand auf meinem Schreibtisch die Haare föhnen. Aber im Straßenverkehr hören ganz klar die klangästhetischen Befindlichkeiten auf. Hier hat gefälligst die Verkehrssicherheit oberste Priorität zu sein. Blinde Menschen können fahrende Autos nur über ihr Gehör wahrnehmen. Gerade an Kreuzungen, wo der Verkehr aus verschiedenen Richtungen kommt, ist das schon tricky genug. Da brauche ich keine unhörbaren Überraschungsautos mehr dazwischen. Aber auch Sehende sind zu einem viel größeren Teil, als sie oft wahrhaben wollen, auf ihr Gehör angewiesen. Studien haben gezeigt, dass auch normal sehende Menschen E-Autos deutlich später registrieren, weil sie sie später hören. Glücklicherweise gibt es Grund zur Hoffnung. Seit vergangenem Juli muss in alle neu zugelassenen E-Autos ein künstliches Warngeräusch eingebaut werden. Langfristig ist das super, aber für die Gegenwart und wohl auch für die nächsten Jahre löst es das Problem nur unbefriedigend. Was ist mit den E-Autos, die jetzt schon unsere Straßen, ich muss es so sagen, unsicher machen? Verschwinden die einfach oder werden sie von selbst lauter? Wohl eher nicht. Werden sie alle nachgerüstet, womöglich kostenlos? Wünschenswert wäre das. Blinde Menschen haben keine Lust, vom Fortschritt überrollt zu werden.
Es ist eng in den Straßen der Stadt und sie werden meist auch nicht mehr breiter, weswegen dann also E-Scooter kreuz und quer liegen zur Stolperfalle werden. Toll auch, wenn einem gegen die Einbahnstraße gleich drei parallelfahrende, offensichtlich angetrunkene Jugendliche auf den Rollern entgegenheizen, nach dem Motto Platz da. Nicht weniger gefährlich übrigens, nur mit einem besseren Image behaftet, die wuchtigen Lastenräder, deren Fahrerinnen oder Fahrer auch schon mal den Bürgersteig okkupieren. Das Recht scheint auf ihrer Seite. Sie sind schließlich der vermeintlich bessere Verkehrsteilnehmer. Siegfried Brockmann leitet die Unfallforschung der Versicherer im Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft und forscht zur Verkehrssicherheit. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Brockmann, alle fühlen sich im Recht, die Auto- und Radfahrer, die auf dem Roller ebenso und dann wird's eng. Ist das nur ein persönlicher Eindruck oder geben das auch die Ergebnisse Ihrer Studien?
Nein, das können wir ganz klar sehen. In Befragungsstudien, alle fühlen sich zunehmend bedrängt und tatsächlich hat der Autoverkehr ja auch in den letzten Jahren noch weiter zugenommen, obwohl man das fast gar nicht für möglich hält. Aber vor allen Dingen eben auch der Radverkehr und jetzt kommen noch die Scooter dazu. Es ist einfach eng und je enger es wird, umso aggressiver werden wir dann auch.
Welcher Verkehrsteilnehmer ist denn besonders häufig bei und an Unfällen beteiligt?
Ja, da muss man schon ein bisschen unterscheiden, was für Unfälle wir meinen. Bei allen Unfällen sind es natürlich immer die Pkw, weil wir da ja auch die ganzen Parkrempler und alles mit drin haben. Aber wenn wir uns mal nur die schweren Unfälle angucken und auf die Städte konzentrieren, dann sind die Verletzten und Getöteten ganz klar und fast ausschließlich Radfahrer und Fußgänger.
Insgesamt sind Unfälle im Straßenverkehr im vergangenen Jahr zurückgegangen, wahrscheinlich auch wegen Corona, weil so viele zu Hause waren und die Straßen frei. Wie passt das dann zusammen mit dem, was Sie uns nun schildern, dass es eben dann viele heftige Unfälle und Kollisionen gibt?
Ja, zunächst mal war es so, dass der Autoverkehr zwar zurückgegangen ist, auch der ÖPNV-Nutzung ist klar zurückgegangen, aber der Radverkehr ist angestiegen und das hat dazu geführt, dass wir dort bei den Unfallzahlen und auch bei den Verletzten eine Stagnation haben. Das ist eben nicht besser geworden, während wir bei den Autos einen Rückgang um 20% hatten. Nun ist es so, dass ja, wenn Corona vorbei ist, ich davon ausgehe, dass die alten Verkehrsstärken wieder erreicht werden und wir durch Corona im Zweifel auch keine besseren Menschen geworden sind. Und das heißt eben auch, dass wir eher noch wieder den alten Trend bekommen und dann wird beim Auto und auch beim Rad auch das Unfallgeschehen weiter und wieder zunehmen.
Eben hörten wir von E-Scootern. Oft passieren da die Unfälle, weil die Fahrer betrunken gegen die Bordsteinkante donnern. Nun ist es ja das eine, sich selbst zu schaden, das andere, andere Leute auf der Straße in Mithaftung zu nehmen. Von hinten Druck mit dem Roller machen, rumdrängeln, gefährliche Schlenker. Würde es da helfen, die Radspuren für Scooter zu verbieten?
Ja, also davon halte ich ehrlich gesagt gar nichts, denn die Scooterfahrer zeigen jetzt schon, dass wenn sie eine unsichere Infrastruktur vorfinden, also kein Radweg da ist, dann nehmen die nicht etwa die Straße und dann können wir uns selber auch fragen, ob wir das täten, sondern die fahren dann auf dem Gehweg. Wenn ich also denen das verbiete, auf dem Radfahrstreifen zu fahren, dann fahren die alle auf dem Gehweg und schon jetzt haben wir es so, dass die Fußgänger sich darüber beschweren, gerade auch Seniorinnen und Senioren sich darüber beschweren, wenn da von hinten was angeflitzt kommt, ob das nun ein Scooter ist oder ein Fahrrad.
Dass E-Scooter überall in der Stadt irgendwo einfach abgelegt werden, führt ja nicht nur dazu, dass andere Slalom laufen oder fahren müssen, sondern auch, dass die Roller oft nur bis zu 3 Monate halten. Entsprechend schlecht ist dann ihre Ökobilanz. Dabei war das doch eigentlich mal ganz gut gedacht. Geschäftsleute, Angestellte, Pendler steigen um auf den ÖPNV und legen die letzte Meile zur Arbeit mit dem Roller zurück. Was war bei diesem Konzept nicht zu Ende gedacht?
Ja, also erstmal sagen ja die Hersteller, das mit der Haltbarkeit soll besser sein und besser werden. Das wäre mal das eine. Das andere Thema ist aber, wird es wirklich für die letzte Meile genutzt? Und hier sehe ich im Moment zumindest in den großen Städten eine ganz überwiegende Nutzung durch Touristen zum Spaß, alkoholisiert, für Strecken, die man ansonsten zu Fuß zurückgelegt hätte. Und dafür brauche ich das Verkehrsmittel nun nicht. Aber wir haben es ja immer noch in der Erprobung. Da kann noch einiges passieren. Also ich rate dazu abzuwarten, mal gucken, ob sich das nicht doch noch in diese Richtung entwickelt. Wenn es das aber nicht tut, dann sollten wir darüber nachdenken, ob wir ein solches zusätzliches und dann ja auch gefährliches Verkehrsmittel überhaupt brauchen.
Mittlerweile sagen einige Städte den E-Scootern sogar den Kampf an. In Köln zum Beispiel gibt es am Wochenende ein Parkverbot für die Roller. Jetzt noch ein anderer Verkehrsteilnehmer, ziemlich unkalkulierbar, sind ja auch die sogenannten Pedelecs, Abkürzung für Pedal Electric Cycle. Also der Fahrer muss mittreten, sonst schaltet der Elektromotor ab. Die kommen auf bis zu 25 km/h und in diesem Tempo sind ältere Fahrerinnen und Fahrer offenbar nicht immer gewachsen. Was sind in diesem Zusammenhang klassische Gefahrensituationen?
Also wir haben das Unfallgeschehen mal verglichen mit dem normalen Fahrrad und dann kann man ziemlich klar sehen, dass der sogenannte Alleinunfall, also ein Unfall ohne weiteren Beteiligten, oftmals ein Sturz, und der sogenannte Fahrunfall, das heißt also Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das sind die Hauptkomponenten. Und da zeigt sich eben schon, dass diese 25 km/h, die man ja fast unter allen Umständen mit relativ überschaubarer Kraft erreichen kann, für viele einfach zu schnell sind, weil sie das sonst auf dem Fahrrad gar nicht schaffen würden. Und wenn man dann irgendwie ins Schlinger kommt, dann sind eben 30 Kilo verdammt viel und die kann man dann im Zweifel nicht mehr abfangen.
Was würde helfen gegen Rasen auf dem Pedelec? Zum Beispiel den Hilfsmotor zu drosseln?
Also ich bin der Meinung, dass wir den Motor nicht drosseln sollten, weil wir ja weiterhin dieses Erlebnis haben möchten, also lange Strecken ermüdungsfrei zu fahren, auch Berge hochzukommen. Das halte ich auch alles für unproblematisch. Nur wenn wir das rechtlich für ein Fahrrad erklären, dann soll es sich doch wenigstens halbwegs auch so verhalten. Und das würde für mich bedeuten, dass die Endgeschwindigkeit angepasst wird an das, was man an Tretkraft einbringt. Also jemand, der nur die Kraft für 15 km/h auf dem Fahrrad hätte, soll diese Endgeschwindigkeit auf dem Pedelec auch nur bekommen. Der Sensor dafür ist in den modernen Pedelecs schon drin, also das würde man ohne weiteres realisieren können.
Absehbar bekommen wir immer mehr elektrifizierte Räder. Der Trend ist ja kaum aufzuhalten und wer zu spät dran war mit dem Bestellen, muss Monate warten auf ein neues Rad. 2020 wurden in Deutschland mehr als 5 Millionen Räder verkauft, fast die Hälfte davon mit Elektroantrieb. Und jetzt kommen dann auch noch die elektrischen Lastenräder hinzu, der Paketdienste.
Ja, tatsächlich ist es so, Lastenräder gibt es ja jetzt nun schon seit einigen Jahren, insbesondere für den privaten Transport, auch Kindertransport. Das ist sicherlich alles auch eine schöne Sache. Die Paketdienste legen jetzt allerdings nochmal eine Schippe drauf. Da haben wir also 3- und 4-rädrige Fahrzeuge in der Gewichtskategorie ungefähr von 250 Kilogramm. Und das würde dann eben tatsächlich bedeuten, im Unfallfalle, dass der Schwächere immer der Benachteiligte ist, also ein anderes Fahrrad zum Beispiel. Und da muss man sich dann fragen, und das funktioniert ja nur, weil das elektrisch unterstützt ist, mit Tretkraft wird man das ja gar nicht schaffen, ob wir da nicht jetzt auf einem fatalen Weg unterwegs sind, ob wir da nicht regulieren müssen und auch Gewichts- und Größengrenzen einziehen müssen, was wir zurzeit aber nicht haben.
Der Unfallforscher, der Versicherer Siegfried Brockmann, vielen Dank für das Gespräch. Das große E ist aus unserer Welt, also nicht mehr wegzudenken. Kühlschrank, Computer, Handy, alles braucht Strom. Selbst die Zahnbürste, was den österreichischen Schriftsteller Mark Elsberg auf die Idee für ein Buch brachte. Was, wenn der Strom großflächig ausfällt in dieser vernetzten Welt? Er beschreibt das anhand der Folgen in Europa, hier zunächst in Rom.
Das Signal piepte ohne Unterbrechung, dazu blinkte eine ganze Batterie von Lichtern auf den Monitoren vor Valentina Condotto. »Keine Ahnung, was da los ist«, rief sie und hieb hektisch auf die Tasten ein. Auf einmal springt die Frequenz schlagartig hoch und dann erfolgt die automatische Abschaltung. Ganz Norditalien ist weg, einfach so, ohne Vorwarnung. Vor 3 Jahren war Condotto als System Operator zum Team des Kontrollzentrums von Terna am Rande Roms gestoßen. Seitdem steuerte sie 8 Stunden täglich den Stromfluss in Italiens Übertragungsnetzen, dazu den Stromaustausch mit den Netzen der Nachbarländer. Sizilien ist jetzt auch rot. Ampelsystem. Bei Grün war mit dem Netz alles in Ordnung, Gelb bedeutete Schwierigkeiten, Rot Blackout. Dank des europaweiten Warnsystems wusste jeder System Operator zu jeder Zeit, wann irgendwo im Stromnetz die Gefahr einer Krise drohte. In Zeiten völliger internationaler Vernetzung auch des Stromnetzes eine absolute Notwendigkeit. Den Großteil dieser Prozesse steuerten Computer. In Millisekunden regulierten sie den Stromfluss, den Operatoren in den Leitstellen war die Letztüberwachung vorbehalten. Dabei durften sie die Netzfrequenz von 50 Hertz nur geringfügig schwanken lassen, sonst drohten schwere Schäden an den Generatoren. Bei größeren Schwankungen schalteten die Rechner automatisch Teile des Netzes ab.
Ein Auszug aus Blackout, morgen ist es zu spät, von Marc Elsberg. Nachher hören wir, wie es in Deutschland weitergeht. Sie hören H2 Kultur, der Tag, E-Mobilität, eine Mogelpackung. Mogelpackung zum Beispiel in puncto Sicherheit. Gerade haben wir gehört, dass speziell elektrische Roller und Räder ein echter Unsicherheitsfaktor sein können. So war das ja eigentlich nicht gedacht. Eigentlich sollten sie diejenigen auf 2 Räder locken, die sonst ihr Auto oder ein Taxi genommen hätten. Die fahren aber weiterhin mit dem Wagen, während draufgängerische Teenies nun die Roller belagern, gerne auch mit mehreren auf dem Trittbrett. Dabei ist E-Mobilität an sich ein großes Versprechen. Die Städte leiser, ohne Verkehrslärm und sauber, ohne Abgase, wozu vor allen Dingen E-Autos ihren Beitrag leisten sollen. Aber wie nachhaltig sind Elektroautos wirklich? Gäbe es da nicht viel bessere Alternativen?
Da gäbe es als erstes das Wasserstoffauto. Ein Auto, bei dem statt Abgasen nur Wasser aus dem Auspuff tröpfelt. Wunderbar. Bei einem Wasserstoffauto reagiert in einer Brennstoffzelle Wasserstoff mit Sauerstoff. Der Wasserstoff kommt aus einem Tank an Bord, der Sauerstoff aus der Umgebungsluft. Bei dieser Reaktion entstehen Energie, Wärme und eben Wasser. Ein Wasserstoffauto wäre also frei von schädlichen Emissionen, wenn es ausschließlich mit klimaneutralem grünen Wasserstoff betrieben wird. Es gibt schon Wasserstoffautos, aber es sind wenige. Sie sind vergleichsweise teuer und noch ist das eine zu spezielle Technik für einen breiten Markt. Man kämpft mit einer Vielzahl von Problemen. Zum Beispiel, wie transportiert man denn den Wasserstoff zur Wasserstofftankstelle? Wasserstoff lässt sich nur flüssig gut transportieren, wird aber erst unter hohem Druck flüssig und das ist kompliziert und teuer. Noch gibt es dafür keine flächendeckend effiziente Lösung. Und betrachtet man Herstellung, Transport und Stromumwandlung insgesamt, ist der Wirkungsgrad von Autos mit Wasserstoff noch relativ gering. Aber die Bundesregierung glaubt an eine zukünftige Wasserstoffwirtschaft, hat 9 Milliarden in die sogenannte nationale Wasserstoffstrategie gepumpt zur Forschung und Entwicklung von Wasserstofftechnologien. Vielleicht ist das mit dem Wirkungsgrad also in ein paar Jahren anders. Immerhin ist in Deutschland schon der weltweit erste Wasserstoffzug im Linienbetrieb. Er heißt Coradia eLint und fährt zwischen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde und Buxtehude. Eine weitere Linie soll in Baden-Württemberg im nächsten Jahr getestet werden. Die zweite Möglichkeit: Solarautos. Solarautos könnten auf kurzen Strecken in Städten oder Ballungsgebieten zum Einsatz kommen. Ziemlich weit vorne mit dabei ist da ein Münchner Start-up. Es heißt Sono Motors. Sein Prototyp Sion fährt elektrisch und lädt die Batterie dann nicht nur per Steckdose, sondern auch über Solarzellen. Wenn die Sonne scheint, sorgen sie während der Fahrt für bis zu 34 Kilometer zusätzliche Reichweite pro Tag. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Distanz für Pendler in Deutschland zum Arbeitsplatz beträgt 17 Kilometer, so viel zur Kurzstrecke. 2022 sollen die ersten Fahrzeuge auf den Markt kommen. Der Preis bei ca. 25.000 Euro liegen. Aktuell soll es rund 20.000 Vorbestellungen geben. Der Haken: Noch ist das eben auch ein halbes E-Auto. Vielleicht bleibt aber auch alles, wie es ist, und wir ändern nur den Kraftstoff. E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die auf Wasserstoff als Grundprodukt setzen. Wieder Wasserstoff. Mögliche Endprodukte sind synthetischer Diesel, synthetisches Benzin, synthetisches Gas. Aber auch hier gibt es noch hohe Wirkungsverluste. Von der im Prozess eingesetzten Energie bleiben am Ende nur 10-15% übrig. Zum Vergleich: Beim Elektroauto kommen 70-80% der Ausgangsenergie tatsächlich am Rad an. Auch bei den E-Fuels wäre also bis zu einer flächendeckenden Nutzung noch einiges an Forschung nötig.
Soweit Bianca Schwarz. Die E-Mobilität soll die Wende bringen, die Verkehrs- und Klimawende. Tatsächlich haben E-Autos zum Beispiel einen viel höheren Wirkungsgrad, sprich was man an Energie in sie reingibt, das bringen sie auch größtenteils als Bewegungsenergie auf die Straße, rund 3/4. Anders als Benziner und Diesel, die kaum 1/3 umwandeln, der Rest verpufft als Wärme. Das ist aber nur ein Teil der Rechnung, denn bevor ein Auto auch nur einen einzigen Kilometer gefahren ist, ein E-Auto, hat es schon Tonnen Kohlendioxid produziert, was mit der immens aufwendigen Produktion der Akkus zu tun hat. Thomas Willner ist Professor für Verfahrenstechnik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und ist Experte für nachhaltige Kraftstoffe. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Piron.
Herr Professor Willner, verrechnen wir uns also, wenn wir nur auf den CO2-Ausstoß schauen und nicht auf den gesamten Lebenszyklus der E-Autos?
Diese Frage muss ich eindeutig mit Ja beantworten. Wir müssen wirklich auf die gesamte Wertschöpfungskette schauen. Wir stellen fest, dass die Elektromobilität nicht das tut, was Klimaschutzmaßnahmen unbedingt tun müssten. Die Klimaschutzmaßnahmen müssen sofort wirksam zu Reduktion, zu echten Reduktion der CO2-Emissionen beitragen, weil wir nur noch extrem wenig Zeit für den Klimaschutz haben. Das bedeutet auf den Autoverkehr bezogen, dass wir diese Wirksamkeit auch in der gesamten Autoflotte dann auf die Straße bringen müssen. Jetzt ist es leider so, dass die Elektromobilität genau das Gegenteil macht. Sie erhöht erstmal die CO2-Emissionen im Vergleich zu normalen Autos. Und zwar erstens beim aufwendigen Batteriebau, wie Sie schon gerade erwähnt haben. Das ist auch der sogenannte Batterie-CO2-Rucksack, wie er oft genannt wird. Zweitens auch beim Laden der E-Autos, weil dadurch der Kohlestromanteil im Netz durch den zusätzlichen Stromverbrauch erhöht wird. Und drittens durch den aufwendigen Aufbau neuer Infrastruktur für Ladesäulen und so weiter. Und last but not least auch beim Recycling der Batterien, das aufwendiger ist als das Recycling normaler Autos.
Also die Stromer sind gar nicht so sauber, weil sie zum Beispiel mit schmutzigem Kohlestrom fahren, wie Sie sagen. Die Erwartung an das E-Auto war aber weniger Emissionen. Außerdem umweltfreundliche Produktion. Kann denn wenigstens das eingelöst werden?
Leider muss auf diese Frage negativ beantwortet werden. Denn wenn wir die Umweltfreundlichkeit betrachten wollen, dann müssen wir über die Grenzen Deutschlands hinausschauen. Angesichts der enormen Schäden an Umwelt und Menschen in den Rohstoffländern für die Elektromobilität muss man die Frage wirklich mit Nein beantworten. Ein Elektroauto schädigt definitiv die Umwelt. Man muss dazu bedenken, dass derzeit weltweit erst 0,5% der Autos rein batterieelektrische Autos sind. Und schon jetzt sehen wir die Umweltschäden. Wie viel schlimmer wird es erst, wenn wir die Elektromobilität weltweit hochfahren?
Es ist aber für den Laien auch ziemlich verwirrend, muss man sagen. Es gibt ja etliche Studien, die zu ganz unterschiedlichen und auch anderen Ergebnissen kommen. Ziehen wir mal eine Studie ran vom ICCT. Das sind die, die den VW-Abgasskandal aufgedeckt haben und deshalb nicht gerade im Ruf stehen, für die Autolobby zu arbeiten. Die sagen, ein elektrischer Kompaktwagen verursacht vom Bau bis zur Verschrottung gut 2/3 weniger Treibhausgase als vergleichbare Benziner. Wieso kommen die denn zu so anderen Ergebnissen als Sie?
All diese Studien machen zumindest einen großen Rechenfehler. Sie rechnen mit dem Strommix, also mit dem Durchschnittsstrom aus erneuerbarem, nuklearem und fossilem Strom. Zum Beispiel für den Ladestrom des Elektroautos, aber auch für den Strom, den man für die Batterieherstellung und so weiter braucht. In Wirklichkeit erhöht der Mehrverbrauch an Strom durch Elektroautos den fossilen Stromanteil im Netz, also insbesondere den Kohlestrom. Das liegt daran, dass die erneuerbaren und nuklearen Stromanteile schon an der Obergrenze fahren und dann für den Mehrverbrauch nur der fossile Stromanteil nach oben gefahren werden kann.
Also der Ökostrom kommt beim Bedarf nicht hinterher.
Ja, die kurze Formel lautet dann eben unterm Strich: viele Elektroautos viel Kohlestrom, wenige Elektroautos wenig Kohlestrom. Das liegt letztlich an der Regelbarkeit des Stroms. Also die Erneuerbaren fahren sowieso schon an der Oberkante, das was Wind und Sonne eben im Moment gerade hergeben. Und die Nuklearen fahren auch gleichmäßig. Und dann bleibt für diesen Mehrverbrauch, für den Ausgleich des Mehrverbrauchs, also für dieses Erhöhen des Stromangebots nur noch der fossile Stromanteil übrig.
Jetzt heißt das alle Kraft voraus in Deutschland und Europa fürs E-Auto, E-First sozusagen. Also die EU-Kommission sieht vor, dass CO2-Emissionen im Verkehrssektor bis 2030 um 55% sinken gegenüber dem Stand von 2021. Das ist ein Baustein von Fit for 55. Das heißt aber auch, dass wir für immer neuen Strombedarf sorgen, statt Strom zu sparen. Wo soll der dann in Zukunft herkommen?
Das ist in der Tat ein großes Problem, denn wenn man sich den Stromsektor anschaut im Rahmen der Energiewende, dann wird man ganz klar sehen, dass der erneuerbare Strom der Flaschenhals der Energiewende sein wird. Das heißt, wir müssen wirklich dringend Strom sparen und nicht zusätzliche Stromverbraucher ins Netz bringen. Dadurch verlängern wir den Prozess, weil wir, wie eben geschildert, ja den fossilen Stromanteil dadurch hochfahren.
Sie haben ja zusammen mit Kollegen einen Brandbrief an die Bundesregierung geschrieben und auch nach Brüssel geschickt und kritisieren darin, dass Politik beim Klimaschutz nur auf E-Mobilität setzt. Jetzt haben wir gerade im Beitrag vorher gehört, dass es ja auch noch andere Lösungen gibt, also Wasserstoffautos, Solarautos, E-Fuel. Was halten Sie davon?
Ja, der Lösungsansatz liegt tatsächlich darin, dass wir die gesamte Flotte erneuerbar machen müssen, und das geht nur mit erneuerbaren Kraftstoffen, mit sogenannten alternativen Kraftstoffen, sei es die, die wir schon im Markt haben, wie Biodiesel, Bioethanol, sei es Reststoff- und abfallbasierte Kraftstoffe, sei es die von Ihnen angesprochenen strombasierten Kraftstoffe, die auch E-Fuels genannt werden, oder Kombinationen, hocheffiziente Kombinationen aus diesen Verfahren.
Professor Thomas Willner von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Dankeschön. Sie hören H2 Kultur, der Tag, E-Mobilität, eine Mogelpackung? Die Frage leitet uns heute Abend. Und diese Form der Fortbewegung setzt natürlich voraus, dass wir auch Strom haben. Ohne geht's nicht. Wir hängen also am Kabel in völliger Abhängigkeit. Bei Marc Elsberg haben wir vorhin schon kurz gehört vom Stromausfall in Italien. Nun folgt Deutschland.
2006 war Europa von West nach Ost in drei Spannungsblöcke mit unterschiedlicher Frequenz zerfallen. Unter Stromausfällen hatte nur der mittlere gelitten. Eigentlich hatten die Experten bis dahin in so einem Fall mit dem Riss zwischen dem produktionsstarken Norden und dem verbrauchsintensiven Süden gerechnet. Dieses Mal lag der Fall wieder anders. Vor 20 Minuten hatten die Italiener erste Probleme gemeldet. Die Ursache war noch unklar, aber sie hatten die Ausfälle nicht in den Griff bekommen. Bereits während des Zusammenbruchs im Süden hatten auch die Schweden massive Schwierigkeiten bekommen, dann ganz Skandinavien. Offenbar forderte das schlechte Winterwetter zum ungünstigsten Zeitpunkt in verschiedensten Teilen Europas Opfer. Wir müssen das deutsche Netz um jeden Preis halten, um die West-Ost-Verbindung nicht auch noch zu unterbrechen, erklärte Pewalski bestimmt. In seiner Zentrale ging es drunter und drüber. Seine Operatoren leiteten Strom auf noch freie Leitungen um, schalteten Kraftwerke ab, fuhren andere hoch, sendeten überschüssige Energie in Speicherkraftwerke, solange diese aufnahmefähig waren. Oder warfen bei Bedarf Last ab und schickten damit ein paar Fabriken in die Zwangspause oder tausende Menschen in die Dunkelheit. Okay, es reicht, erklärte Pawelski entschieden. Riegeln wir Deutschland ab, und fügte leise hinzu, wenn das noch gelingt.
Marc Elsberg, Blackout, morgen ist es zu spät, erschienen bei Blanc-Vallée. Sie hören H2 Kultur der Tag, E-Mobilität, eine Mogelpackung. Über die ökologisch fragwürdigen Plug-in-Hybride haben wir noch gar nicht gesprochen. Die bekommen vom Staat ebenfalls Stütze, bis zu 4.500 Euro Prämie, werden die meiste Zeit aber nur mit fossilem Verbrenner gefahren. Nun vom E-Auto zum Lastenrad. Das ist, wie wir im ersten Gespräch schon kurz angerissen haben, sehr praktisch. Von Hund über Kind bis hin zu Einkäufen kann dort alles verstaut werden und man kommt trotzdem problemlos jeden Hügel hoch. Also auch eine feine Sache für Handwerker, empfahl neulich der grüne Bundestagskandidat aus dem Wahlkreis Würzburg, woraufhin das Netz zu kichern begann und über radelnde Dachdecker mit drei Paletten Ziegeln scherzte. Tenor wieder so ein abgehobener Vorschlag der Großstadtbohem. In der Schweiz allerdings werden Lastenräder tatsächlich auch für schwere Fracht eingesetzt, und zwar von Bestattern. Dietrich Kallmeurer.
Das ungewöhnliche Gefährt hat drei Räder, einen übergroßen weißen Kastenvorbau und natürlich eine Klingel. Wenn der Bestatter Gian Harry mit dem Spezial-Velo, so wie Fahrräder in der Schweiz genannt werden, auf den Straßen von Bern unterwegs ist, dann fällt das auf. Das Rad erinnert an die Lastenräder, die zum Waren- oder Kindertransport verwendet werden. Nur ist es mit gut 3,50 Meter deutlich länger.
An den Ecken haben wir kleine Laternen mit Kerzen drin, die wir, wenn wir jemanden abholen, anzünden können, auch wenn wir auf dem Friedhof sind oder so weiter.
Das Rad ist eine Sonderanfertigung. Sie bringt 400 Kilo auf die Waage im vollbeladenen Zustand. Deshalb gibt es einen Elektromotor zur Unterstützung des in die Pedale tretenden Bestatters. So wie die Leichenwagen, die es im Berner Bestattungsunternehmen Aurora auch weiterhin gibt, will Gian Harry das Rad einsetzen, wenn ein Mensch verstorben ist.
Wenn der im Spital oder im Altersheim gestorben ist und zum Beispiel noch zu Hause aufgebahrt werden soll, dann holen wir ihn dort ab, wo er gestorben ist und bringen ihn dorthin, wo die Aufbahrung stattfinden soll. Oder dass man mit dem Fahrrad auch direkt ans Grab fahren soll.
Das Rad ist so konstruiert, dass der Sarg entweder ganz diskret von Planen verdeckt werden kann oder für alle sichtbar quasi aufgebahrt durch die Straßen rollt. Hier könnten, so sagt der 50-jährige Bestatter, sogar die Hinterbliebenen dabei sein.
Genau, natürlich können die Leute mitfahren mit dem Fahrrad, auf dem Friedhof auch einfach zu Fuß mitgehen, ja. Und das führt dann zu einem lebensbejahenden Ritual, welches den Angehörigen sicherlich lange bleiben wird.
Der Berner Bestatter Gian Harry verweist auf den ökologischen Aspekt. Sein Velo sei nachhaltig und so leise wie kein anderes Bestatterfahrzeug. Aber ihm geht es in erster Linie darum, den Tod aus der Nische zu holen, ihn sichtbar zu machen.
Ganz, ganz selten werden wir wirklich mit unserem eigenen Tod konfrontiert. Und ich denke, so Mord und Totschlag in Krimis oder auch in den Nachrichten, das berührt einem nicht auf dieselbe Art, wie wenn es so nahe kommt, wie mit diesem Bestattervelo, wo man zum Nachdenken angeregt wird.
Nachteil der Lastenräder, sie sind breit wie ein Schlachtschiff und vielleicht doch eher etwas für die Stadt als fürs Land. Dennoch wollen die Grünen sie im Falle eines Wahlsiegs mit bis zu 1.000 Euro Kaufprämie subventionieren, was einen Sturm der Entrüstung auslöste. Was zeigt, wie schwierig eine Verkehrswende durchzusetzen sein wird. Aktuell jedenfalls rollen seit Juli schon mal mehr als 1 Million vollelektrische oder teilelektrische Autos auf Deutschlandstraßen. Ihr Anteil am Gesamtabsatz aller Neuwagen liegt damit bei schon fast 1/4. Dieses Jahr, letztes Jahr waren es gerade mal 8,5%. Kritiker sagen allerdings, dieser Boom werde künstlich entfacht durch Subventionen. Er sei ökologisch auch teilweise fragwürdig und auch das Thema Laden sei nicht wirklich zu Ende gedacht. Was wir besprechen möchten mit Martin Lanzendorf. Er lehrt und forscht als Professor für Mobilitätsforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Lanzendorf, Strom tanken ist schwierig und schreckt viele Kunden ab. Allerdings schaffen E-Autos nur in Ausnahmefällen, sagen wir mal 400 Kilometer am Stück, also mal spontan Kurzurlaub in Frankreich, wird ohne Pausen schwierig. Gibt es sowas wie eine Reichweitenangst, die Leute vom E-Autokauf abhält?
Also meines Erachtens gibt es schon sowas. Natürlich haben wir eine Vorstellung von einem PKW, die da heißt, das ist so eine Rennreiselimousine. Wir können damit eigentlich alles machen, was bequem ist und was wir uns mit dem PKW vorstellen. Wir können da beliebig weit in Urlaub mitfahren, mal kurz zwischendurch tanken. Wir benutzen das im Alltag und so weiter. Das ist unsere Vorstellung von einem PKW. Und nun bekommen wir einen neuen PKW, ein Elektroauto angeboten. Das kann das nicht in der gleichen Art und Weise. Und das ist natürlich schon mal eine große Umstellung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Hindernis ist. Ich glaube, es kommt aber noch was ganz anderes dazu. Wir haben ja manchmal so das Gefühl, dass so ein Autokauf was ganz Rationales ist. Und das ist es halt überhaupt nicht. Sondern es ist hochgradig emotional. Es gibt kaum was, worüber so viel geforscht wurde wie die Emotionalität des Unterwegsseins. Und ich glaube einfach, dass viele dieser Dinge, die wir mit dem Automobil verbinden, noch nicht so ganz unbedingt auch für das E-Automobil gelten, wenn diese Reichweite nicht vorhanden ist, wenn das nicht genauso universell einsetzbar ist, wie wir das bisher von den konventionellen PKW kennen.
Wie löchrig ist denn das Netz in Deutschland und in Europa aktuell noch?
Also ich forsche dazu ja nicht, aber sicherlich ist das noch eine Herausforderung. Wir haben ja in den Zeitungsmeldungen gelesen, dass es da lange Schlangen gab, jetzt im Urlaubsreiseverkehr an manchen Orten. Und es ist sicherlich so, dass man das genau planen muss. Und ich glaube, dass diese Vorstellung, wie wir die bisher von Benzinern haben, von Diesel, dass wir da schon eine Tankstelle irgendwo finden, dass wir da ja schon noch ein bisschen von weg sind und dass man da einiges planen muss.
Aktuell gibt es laut Bundesnetzagentur etwas mehr als 40.000 Ladestationen. VW hat gerade angekündigt, man wolle an Aral-Tankstellen moderne Schnellladepunkte errichten und auch Discounter wie Lidl und Edeka umwerben E-Autofahrer eine Stunde Grünstrom kostenlos. Geht es vielleicht dann doch zügig voran mit dem Ausbau und ist nur eine Frage der Zeit?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da allmählich so ein Tipping Point kommt, wo das sich mehr durchsetzt und immer mehr Leute das fahren. Sie haben ja die Zahlen genannt, 1 Million Elektrofahrzeuge. Die andere Zahl wäre dann demnach 47 Millionen Nicht-Elektrofahrzeuge. Das ist natürlich immer noch ein krasser Unterschied, würde ich sagen, wenn ich darüber nachdenke, wie ich meine Tankstelle bestücke, wenn ich ein privater Anbieter bin. Aber vielleicht kommt man da langsam doch in eine Größenordnung, wo sich da Veränderungen ergeben.
Wenn wir uns dann vorstellen, vielleicht eines Tages in der Zukunft hängen alle um 18 Uhr gemeinsam am Netz, die E-Autos werden geladen, die Waschmaschine läuft, es wird gekocht, bricht dann nicht eines Tages unser gesamtes Stromsystem zusammen?
Na, wir kriegen ja gesagt, dass wir mit der Smart City, also wenn alles digitalisiert ist und alles so funktioniert, wie es funktionieren könnte oder wie es denkbar ist, dass das sicherlich kein Problem ist, weil die Fahrzeuge ganz im Gegenteil auch noch Speicher sind, die dann in solchen Hochzeiten sogar Strom abgeben können, weil sie nachts laden in Niedrigzeiten. Das mag alles denkbar sein, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, im Blick zu behalten, über welche Mengen Strom reden wir denn hier überhaupt und was stellen wir uns denn da eigentlich vor? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass diese Zukunft nicht so aussehen kann, dass wir beliebige Strommengen mit dem Automobil verfahren und uns keine Gedanken darüber machen, wie viel Energie das verbraucht. Also wenn es der Trend zur Elektromobilität, ihre Zahlen eben bedeuten, dass das alles sehr schwere Fahrzeuge sind, die einen sehr hohen Stromverbrauch haben, dann denke ich nicht, dass ich da irgendeine Entwicklung sehe hin zu einer CO2-Vermeidung, hin zu einer ganz anderen Gesellschaft, wie das ja auch zumindest ein Ziel der Bundesregierung ist, also in so einer Klimavermeidung. Insofern kann Elektromobilität da bestimmt nur dann Sinn machen, wenn wir uns auch darüber Gedanken machen, wie wir den gesamten Energieverbrauch im Pkw-Verkehr, im Automobilsektor, aber auch darüber hinausgehend in anderen Sektoren des Verbrauchs reduzieren.
Statt immer mehr Stromfresser zu produzieren. Die Deutschen kommen im Schnitt auf eine Weglänge mit ihrem Auto von 11 bis 16 Kilometern oder 17 Kilometern. Dafür genügt ja dann auch der Stromanschluss in der eigenen Garage, wenn man denn eine eigene hat. Zeigt das nicht auch, dass E-Autos eigentlich unsozial sind? Denn die horrenden Preise muss man sich erstmal leisten können und für Laternenparker sind die komplett unattraktiv.
Da ist sicherlich vieles dran. Wenn man sagt, es ist unsozial, weil es teurer ist, muss man aber schon auch nochmal gewichten, wie teuer soll Mobilität überhaupt sein. Also solche Fragen muss man sich sicherlich auch stellen. Wir haben, glaube ich, immer noch ein Verständnis davon, dass Automobilität weitgehend unbeeinträchtigt davon ist, dass wir die sozialen Kosten davon bezahlen, also die negativen Umweltwirkungen, die Lärmwirkungen, Gesundheitskosten und so weiteres. Ich glaube, dass man dann sagen müsste, dass der automobile Verkehr viel zu günstig ist. Worauf Sie jetzt aber konkret abzielen, heißt natürlich schon, dass es auch ein Privileg ist, wenn wir Zugang zu einer eigenen Garage haben. Also man muss bestimmte finanzielle Möglichkeiten dafür haben, da ist sicherlich auch was dran. Ich glaube, dass wir Mobilitätskonzepte in Städten in Zukunft zwar auch automobil machen sollen, dürfen, müssen, dass wir aber darüber nachdenken müssen, wie das alles rationaler wird. Ich habe Rationalität eben schon mal angesprochen. Mhm. Die Pkw-Nutzung ist hochgradig irrational. Wir nutzen Pkws, wir nutzen riesige Fahrzeuge innerhalb von Städten, um von einem Ort der Stadt zum anderen Ort der Stadt zu kommen, wo wir auch zum Teil mit einem Fahrrad locker hinkommen würden. Und ich glaube, dass wir da einer hohen Irrationalität sind des Verhaltens, die wir schon mal deutlich hinterfragen müssen. Und ich glaube, da gibt es auch viele Optionen, wie das anders sein kann. Und diese anderen Optionen werden dann auch sehr schnell sehr viel sozialer. Ich glaube, dass öffentliche Verkehrsmittel, kollektive Transportsysteme, Fahrrad, zu Fuß gehen, auch gescherte Verkehrsmittel, wenn sie anders organisiert werden, als das vielleicht heute noch teilweise der Fall ist, dass man da sehr viel auch an sozialen Aspekten daraus gewinnen kann.
Noch macht der Staat da aber keine besonderen Anstalten. Jetzt hören wir erstmal vom Verkehrsminister Scheuer. Er will die Errichtung und den Betrieb von tausenden Schnellladestationen bis Ende 2023 mit rund 2 Milliarden Euro bezuschussen. Warum sollte das jetzt überhaupt eine Aufgabe des Staates sein? Der plant ja schließlich auch nicht das Tankstellennetz.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, das hat natürlich mit Akteuren zu tun. Offensichtlich ist die Automobilindustrie und vor allen Dingen die deutsche Automobilindustrie nicht bereit, in der Art und Weise auf Elektromobilität umzuschwenken, wie das vielleicht nötig wäre, auch wenn wir über Klima nachdenken. Und zum anderen ist natürlich die Politik, die Herr Scheuer da vorschlägt, genau die Politik, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland haben. Wir machen etwas für die Automobile und wir gehen davon aus, es geht darum, dass die Fahrzeuge schnell und günstig irgendwie durch die Städte müssen, dann jetzt in dem Falle, dass sie mit einem möglicherweise irgendwann einmal ökologischeren Antrieb da rumfahren. Aber eigentlich will man da gar nichts an dem verhindern, was man hat. Und Ziele der Verkehrspolitik sind an der Stelle ja auch nicht so sehr Klima. Das ist bestimmt kein vorrangiges Ziel des Verkehrsministeriums oder des Verkehrsministers, wie wir ihn bisher hatten, sondern ganz stark natürlich immer wieder die Industriepolitik, etwas für die deutschen Automobile, für den deutschen Absatzmarkt zu tun. Und das hat natürlich überhaupt nichts mit der Verkehrswende zu tun. Das ist allenfalls eine Antriebswende, allenfalls der Wechsel von Verbrenner auf Strom. Aber das ist keine Verkehrswende, wie wir sie in Zukunft brauchen werden.
Der Mobilitätsforscher Professor Martin Lanzendorf, vielen Dank. Endloses Warten an der Ladesäule, Arbeitszeit dort verplempern oder die Zeit nutzen zum Entschleunigen. Da haben E-Autofahrer ihren eigenen Umgang. Unfreiwillige Entschleunigung gibt es gewissermaßen auch im Roman von Mark Ellsberg, Blackout. Dort sind an einem kalten Februartag nämlich in Europa alle Stromnetze zusammengebrochen. Alles wird schwarz, noch aus den Welten des Alls zu sehen.
Gern hätte er Europa jetzt aus der internationalen Weltraumstation ISS gesehen. Wo sonst die feinen Adern und leuchtenden Knoten des Lichtsystems bis ins All strahlten, musste über weite Flächen Dunkelheit liegen. Ersten Berichten und ihren Messungen nach waren mindestens 2/3 des Kontinents ohne Strom. Er stellte sich die Verantwortlichen vor, wie sie hilf- und ratlos nach den Ursachen suchten, das Wetter verdächtigten, technische Probleme oder menschliches Versagen, doch in Wirklichkeit keine Ahnung von dem Moloch besaßen, den zu beherrschen sie bis vor wenigen Stunden geglaubt hatten, es noch immer dachten, die den Ausfall für ein vorübergehendes Ereignis hielten, wie bei den Vorangegangenen nach ein paar Stunden vorbei, danach gut für ein paar amüsante Anekdoten oder wohlig harmlose Schauergeschichten. Nach ein paar Tagen würden sie begreifen, dass ihre späteren Geschichten eher jenen ähneln würden, die sie bislang nur von den Reportern aus den Kriegs- und Katastrophengebieten in fernen Ländern und Kontinenten kannten. Nach wenigen Wochen würde ihnen klar, dass diese Erzählungen einst erklingen würden wie die fast vergessenen Schilderungen der Großeltern und Urgroßeltern aus der Zeit nach dem Großen Krieg, der Europa und die Welt verwüstet hatte und die man nie ernst genommen hatte, weil sie so lange her und von solch klarer Schwermut vorgetragen worden waren.
Mark Ellsberg, Blackout, morgen ist es zu spät. Vom Thriller ins idyllische Barcelona. Auch dort sind Interessen und Bedürfnisse der Bewohner völlig unterschiedlich. Manche in der Stadt wollen auf ihr liebgewonnenes Auto nicht verzichten. Kein Marsch durch den Regen bis zur nächsten Bahnhaltestelle, sondern einfach im Hof taschen und Kinder einladen und losfahren. Andere sehnen sich nach mehr Lebensqualität, nach besserer Luft und mehr Grün. Und es ist in Barcelona gelungen, umzusetzen, und wird angenommen. Straßen wurden und werden gesperrt, Autos verbannt und es entstanden begrünte Plätze, sogenannte Super Eyes, Superblocks. Marc Dugge war für uns dort unterwegs.
Eine Straßenkreuzung im Viertel Sant Antoni in Barcelona am späten Nachmittag. Früher war zu dieser Uhrzeit vor allem Autolärm zu hören. Heute sind es die Stimmen von Montse und ihren Freundinnen. Die älteren Damen sitzen auf Bänken und plaudern miteinander. In ihrem Stammcafé geht das derzeit nicht, Corona wegen. Alles hat ja im Moment geschlossen. Wir sind Nachbarinnen, alle leben wir hier in der Nähe. Seit einer Stunde sitzen wir schon hier. Montse findet die Idee mit den sogenannten Superinseln super. Eine Superinsel besteht aus mehreren anliegenden Häusern, die gemeinsam einen verkehrsberuhigten Block bilden. Nur Anwohner und Lieferwagen dürfen in diese Zonen einfahren und das auch nur zu bestimmten Zeiten. So hat sich das die Stadtverwaltung überlegt. Die Superinsel von Sant Antoni gibt es seit gut 2 Jahren. Wo früher Autos fuhren oder parkten, stehen jetzt Blumenkästen, Tische mit aufgemalten Schachbrettern und Sitzbänke. Der Asphalt ist mit Mustern in Gelb bemalt. Sie markieren Bereiche, in denen Kinder spielen können. Xavi Matia hat den Auftrag, weitere solcher Inseln zu erschaffen. Matia ist Chefarchitekt der Stadtverwaltung von Barcelona. Ihm geht es dabei auch um ältere Menschen wie Montse. Wir dürfen nicht vergessen, dass Barcelona schon jetzt viele ältere Mitbürger hat. In den kommenden Jahren werden es noch mehr sein. Um ihnen gerecht zu werden, muss sich der öffentliche Raum verändern und angenehmer werden. Und angenehm heißt für ihn ohne Verkehr. In der Metropolregion von Barcelona leben mehr als 4 Millionen Menschen auf einer vergleichsweise kleinen Fläche von 600 Quadratkilometern. Ein großer Teil der Fläche ist bisher dem Autoverkehr gewidmet. Parkanlagen oder andere Grünflächen gibt es in Barcelona nur wenige. Die Luftverschmutzung ist hoch. Die Stadtverwaltung will das ändern. Sie hat nicht nur Dutzende Straßen verkehrsberuhigt, sondern auch Bürgersteige verbreitert und Fahrradwege angelegt. Gleichzeitig setzt sie auf einen besseren öffentlichen Nahverkehr und auf Car- und Bikesharing. Verkehrsdezernentin Rosa Alarcón will vor allem eins: Platz für die Menschen. In Barcelona haben wir eine Bevölkerungsdichte, die vergleichbar ist mit den Zentren von New York oder Kalkutta. Der Wert des öffentlichen Raumes ist für uns mit Gold kaum aufzuwiegen. Hier muss sich alles Leben abspielen. Tatsächlich ist das Leben auf die Straßen von St. Antoni zurückgekehrt. Die Zahl der Passanten hat sich laut der Stadtverwaltung innerhalb eines Jahres um fast ein Drittel erhöht. Gleichzeitig sei hier die Schadstoffbelastung um rund ein Drittel gesunken und auch die Lärmbelastung deutlich zurückgegangen. Eine Untersuchung des Nachrichtenmagazins Der Spiegel hat aber auch gezeigt, dass andere, nahegelegene Straßen nun mehr Verkehr ertragen müssen. Allerdings halte sich die Belastung in Grenzen. Die Superinseln sind in Barcelona aber nicht nur beliebt. Manche finden, dass etwa die grellen Muster auf dem Asphalt das Stadtbild verschandeln, ein Vergehen an der Schönheit Barcelonas sind. Und doch haben die Superinseln immer mehr Fans gefunden, wohl auch deshalb, weil die Menschen zuletzt mitreden durften, wie die Zonen gestaltet sein sollen. Anwohner Josep ist jedenfalls froh, dass die Stadt dem Auto den Kampf angesagt hat.
El coche es un problema
para das Auto sorgt für Probleme beim Zusammenleben. Es ist für Schmutz und Lärm verantwortlich. Am Anfang haben viele Probleme gehabt, das zu verstehen. Aber mittlerweile haben die Menschen begriffen, dass sie mehr Vor- als Nachteile haben. Ich stehe jedenfalls absolut dahinter. Die Stadt habe damit auch die Nachbarschaft gestärkt, sagt Josep. Wenn sich jetzt die Anwohner auf der Straße treffen, alte wie junge, dann bleiben aber auch Reibereien nicht aus. Manchmal steigen die Kinder hier auf die Bänke, mit Fahrrädern und Skateboards, sagt Montse. Die mögen wir nicht, die Fahrräder, schimpft ihre Freundin. Ruhig ist es also nicht immer, aber es gibt wieder Platz in St. Antoni und das Viertel lebt.
Auch hierzulande wünschen sich Menschen ein solches Modell ohne Asphalt, Saunen im Sommer und ohne versiegelte Flächen. Wie könnten sie aussehen, die Stadt und der Verkehr der Zukunft? Das wollen wir besprechen mit Professor Stefan Rammler. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Professor Rammler, die Rückeroberung des öffentlichen Raums, wird es in Zukunft kommen, nicht nur im Baskenland?
Wir sind ja mitten dabei, auch in der Bundesrepublik, in Deutschland sind wir dabei. Wir erleben, dass in den sogenannten Schwarmstädten und Schwarmregionen, in denen wegen der wachsenden Bevölkerungszahl die urbane Fläche für alle Dinge, die uns als Menschen bewegen, knapp werden, also Wohnen, Parken, Autofahren, Grünflächen, urbane Dienste, Freizeit und Kultur, all das greift ja auf die immer knapper werdenden urbanen Flächen zurück. Und in dem Moment wird den Menschen klar, wie viel Raum sie eigentlich in den vergangenen 50, 60 Jahren einer spezifischen Form der Mobilität, einem Gerät, einem Produkt eingeräumt haben. Und das wollen sie nicht mehr. Und das sind die Debatten, die wir gerade erleben und die einen guten Teil der Motivlage des Widerstandes und der Kritik am Automobil auch ausmachen heute.
Das war die Konzentration auf den Benziner. Jetzt haben wir wieder so eine Konzentration. Diesmal sprechen jetzt alle über E-Autos und vor lauter E-Autos versäumen wir vielleicht, über echte Innovationen zu sprechen, über neue Nutzungs- und Besitzformen des Autos und anderer Verkehrsmittel zum Beispiel. Da sind andere Städte schon weiter. Amsterdam zum Beispiel mit seinen Hubs, also Umschlagplätzen, wo man alles bekommt, Leihautos, Räder, öffentlichen Nahverkehr. Wie funktioniert das?
Es sind Knoten, Hubs heißt ja nichts anderes als Knotenpunkte, an denen sich die Wege und Linien verschiedener Verkehrsträger ganz unterschiedlicher Art kreuzen. Ne? Der öffentliche Verkehr, die Regionalbahn, dann gibt es da Leihfahrradstationen oder auch Radabstellflächen für die eigenen Fahrräder. Man kann sich ein Elektroauto ausleihen, man kann Ridesharing-Dienste dort probieren, nutzen. Also man kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise, je nachdem, welchen Bedarf man gerade hat, welches Bedürfnis man gerade hat, welche Zwecke mit dem Weg, den man macht, verbunden sind, sich das Verkehrsmittel aussuchen. Die Idee dabei ist, dass jedes Verkehrsmittel im Verbund mit den anderen seinen Stärken und Schwächen entsprechend eingesetzt wird, eben nicht mehr alle Wege mit dem einen Fahrzeug, mit dem einen Produkt gemacht werden. Und dadurch entsteht in der Theorie, aber auch in der Praxis eine enorme Steigerung der Effizienz, der Nutzungseffizienz. Und dort, wo wir die Nutzungseffizienz von Infrastrukturen, von Produkten, von Räumen erhöhen, dort brauchen wir weniger Fläche. Und das ist ja die Antwort auf die Frage, die wir gerade diskutiert haben.
Wenn wir über die Zukunft sprechen, dann müssen wir auch über die Zukunft des Autos sprechen. Auf das sollten wir ja nun stärker verzichten, denn dafür ist kein Platz. Die Ökobilanz ist schlecht, stattdessen aber werden die Autos immer größer und die Zulassungszahlen gehen auch nicht zurück. Was machen wir da nun? Keiner verzichtet gerne freiwillig, daran muss man schon einen persönlichen Nutzen sehen.
Na, erstmal unterscheiden wir klugerweise zwischen Stadt und Land. Und wenn wir das getan haben, dann sehen wir, dass in den Städten tatsächlich die Angebotsvielfalt der Alternativen zum eigenen Automobil sehr, sehr viel größer ist. Das heißt, der Weg weg vom eigenen Auto hin zu den Alternativen ist nicht so weit wie beispielsweise in ländlichen Regionen. Diese Differenz haben wir vor einigen Jahren noch nicht gemacht in der verkehrspolitischen Debatte. Das war schwierig, aber wir müssen damit unterschiedlichem Maß messen. Die Rahmenbedingungen für den Verzicht aufs eigene Auto sind in manchen ländlichen Regionen einfach nicht gegeben. Also konzentrieren wir uns auf die Städte. Da können wir eben mit guten alternativen Angeboten der Öffentlichen im Verbund mit anderen Verkehrsträgern sogenannte funktionale Äquivalenz zum eigenen Automobil möglichst gut herstellen.
Aber was heißt das funktionale?
Naja, dass die Wege und die Nachfrage, die ich habe, mehr oder minder genauso routinisiert, gewohnheitsmäßig und gut abgebildet werden durch die Alternativen wie durchs eigene Auto. Also es muss irgendwie in der Funktionalität gleichwertig sein. Dann haben Sie aber noch die symbolischen, die ästhetischen Fragen, die Frage der Privatheit. All das sind Dinge, die Menschen trotzdem, sie widrige Rahmenbedingungen in der urbanen Mobilität erleben, wie Staus und anderes, weiter im Auto sitzen. Gerade in Corona-Zeiten war das Auto ja auch ein Stück weit ein Schutzmechanismus, eine Membran zur Außenwelt, vor der ich mich zu schützen hatte, indem ich Distanz wahre. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt in urbanen Regionen, das wollte ich sagen, sind die Alternativen schon mal da, das ist ein wichtiger Schritt. Und man darf jetzt aber nicht glauben, die Leute würden automatisch von alleine aufgrund der gerade genannten sozialpsychologischen Komponenten den Weg machen vom Auto weg. Das werden sie nicht tun. Wir müssen so ein bisschen mit Push und Pull, mit Zuckerbrot und Peitsche arbeiten. Das sehen wir in den Städten, die Sie schon genannt haben. Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm, Barcelona, Paris. Überall dort wird experimentiert mit Push und Pull, mit Angebot- und Nachfragekonzepten. Und man sagt beispielsweise in Kopenhagen, da hat man 30 Jahre die Alternativen zum Auto aufgebaut und dann hatte man den Punkt erreicht zu sagen, okay, jetzt reduzieren wir die Rahmenbedingungen der Nutzbarkeit des Autos, wir erhöhen die Parkkosten, wir verringern die Parkfläche, einfach, dass wir einen Druck aufbauen und die Attraktivität dieses Systems verringern. Das kann man aber nur politisch legitim und auch ohne großen Widerspruch zu ernten, der dann immer noch groß genug ist, am Ende machen, wenn man vorher die Alternativen aufgebaut hat. Das ist die urbane Mobilität. Also wir brauchen City-Mode-Konzepte, wir brauchen Parkraumkonzepte, wir brauchen die Monetarisierung der Kosten auch in den Städten. Dann wird sich da einiges sehr schnell bewegen. Das sehen wir in deutschen Städten auch schon. Wir brauchen Infrastrukturen, die gebaut werden. Und in ländlichen Regionen werden wir damit leben müssen, dass die Menschen noch sehr viel länger im goldenen Käfig der Automobilität sitzen. Auch da gibt es Alternativen und Angebote. Es wird aber länger dauern.
Damit sind aber auch große Ängste verbunden. Die Autobranche ist nun mal die Leitindustrie für Deutschland und an ihr hängt unser Wohlstand.
Also die Autoindustrie ist wichtig nach wie vor, aber so wichtig, dass man sagen sollte, wir verspielen die Zukunft dieser Welt und unserer Generation, die nach uns kommen, so wichtig ist sie dann nun auch nicht.
Der Mobilitäts- und Zukunftsforscher Professor Stefan Rammler, Dankeschön. Gesprochen haben wir heute in H2 Kultur der Tag über nachhaltige Verkehrskonzepte und welche Rolle Elektromodelle dabei spielen. E-Mobilität, eine Muckelpackung, haben wir gefragt. In der letzten Ausgabe dieser Woche mitgewirkt am Tag haben Rainer Dachselt, Karin Fuhrmann, Oliver Glab, Dorothea Schuler, Bianca Schwarz, Thorsten Schweinhardt und Ulrich Sonnenschein. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.